Ringside, der Sky NHL Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen.
Die NHL Finals stehen vor der Tür und damit ist auch wieder für uns Zeit für Ringside. Eine neue Episode Sky NHL Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Patrick Köppchen und mich. Hi Köppi.
Hi Olli, ich grüße dich. Ja, ich freue mich auch sehr. Und heute haben wir Premiere bei uns im Podcast. Zum ersten Mal ein aktiver NHL-Spieler. Aber Olli, da würde ich doch dann wieder auf deine charmante Einleitung zu mal hören.
Wenn du darum bittest, bekommst du das natürlich. In München geboren, macht er in der Landeshauptstadt für den EHC die ersten Schritte auf dem Eis. Danach zieht es ihn dann etwas südlicher zum EC Bad Tölz, bevor es weitergeht an die Red Bull Hockey Academy nach Salzburg bzw. Liefering. In der Eishockeyschmiede der Roten Bullen durchläuft er die Juniorenmannschaften und avanciert dort zum Topscorer nicht nur der Mannschaft, sondern der Liga. Das blieb natürlich beim EHC Red Bull München nicht unbemerkt und so unterschrieb er 2019 seinen ersten Profivertrag in der DEL. Schnell gehörte er zum Stammpersonal und zog somit auch die Aufmerksamkeit aus der NHL auf sich. 2020 drafteten ihn die Buffalo Sabres an 34. Stelle. Nach noch einer Saison in Europa begann dann im Sommer das Märchen Nordamerika. Im ersten Jahr war er überwiegend in der AHL zu Hause, aber zur Spielzeit 22/23 setzte sich der 1,80 Meter Stürmer dann bei den Sabres durch und gehörte in dieser Saison dann auch zu den Top 10 Rookies der National Hockey League. Gekrönt wurde die Saison von der Silbermedaille mit Deutschland bei der WM 23. Unser heutiger Gast hatte einen maßgeblichen Anteil an dieser Silbermedaille und wurde nicht umsonst zum besten Stürmer des Turniers gewählt. Wir freuen uns auf die nächsten Minuten zusammen mit John Jason Peterka. Hi JJ, schön, dass du dabei bist und vor allem danke für deine Zeit.
Servus, absolut. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, JJ, auch von mir ein herzliches Willkommen. Große Freude auch meinerseits. Ist ja nicht alltäglich, dass man in der Offseason mit euch Jungs mal so ein bisschen quatschen kann, weil ihr habt ja die ganze Zeit viel um die Ohren und jetzt geht's ja mehr um die Erholung und wo ich bei Erholung bin. Wo haben wir dich denn jetzt herbekommen? Wo erholst du dich gerade oder bist du schon wieder im Vorbereitungsstress?
Nee, ich bin noch im Urlaub auf Mykonos in Griechenland.
Das hört sich fantastisch an.
JJ, wir wollen natürlich über die Stanley Cup Finals sprechen mit deutscher Beteiligung, mit Leon Dreiseitel, wollen aber erst natürlich auch so ein bisschen was über dich erfahren. Wir haben gerade schon ein bisschen was erzählt, aber natürlich sind die Eindrücke von dir selbst nochmal was ganz anderes. Wir haben es gesagt, von München über Bad Tölz nach Liefering und dort ging es dann in die Red Bull Academy. Das ist ja im Fußball etwas, was schon ziemlich verbreitet ist, im Eishockey in Europa, vor allem in Deutschland noch nicht so wirklich. Wie ist dieser Kontakt entstanden und wie hat sich das ergeben, dass du dich für Liefering entschieden hast?
Ja, also die Akademie war relativ neu, wo ich dann hingekommen bin. Ich glaube, die war erst 3 Jahre oder so alt. Aber ich hatte damals einen Trainer, der in Bad Tölz war. Und der ist dann auch nach Salzburg gegangen, Yannick Dubé. Und der hat mich dann damals gefragt, als er nach Salzburg dann gegangen ist, ob ich mir das anschauen will, ob das vielleicht was wäre für mich. Und dann, glaube ich, ging es relativ schnell, wo ich wirklich die Akademie gesehen habe mit allem, was die bietet. Mit dem Essen, mit allem drum und dran, wie gut es organisiert ist, mit der Schule getaktet ist. Deswegen ja, war die Entscheidung dann nicht mehr schwer.
Du bist ja da mit 14 Jahren, bin ich richtig, oder? Mit 14 Jahren bist du dorthin gegangen. Ja. Das ist ja für mich, ich bin dann auf einer Sportschule gewesen, habe auch dort in einer eigenen Wohnung gelebt in der Zeit, aber hatte immer meine Eltern drumherum, also die haben meinen Kühlschrank aufgefüllt und solche Sachen und hatte da immer noch meine Bezugsperson. Wie ist es, wenn du dann in so einem jungen Alter dann doch in so eine Akademie gehst? Dann ist man ja doch ein Stück weit auf sich selber gestellt. Jetzt hast du Yannick Dubé angesprochen, gegen den ich tatsächlich auch früher noch gespielt habe. War das denn auch so ein bisschen deine Bezugsperson, wo du dich immer wieder mit ihm auseinandergesetzt hast, beziehungsweise immer wieder mit ihm besprochen hast? Oder hast du da andere Bezugspersonen dann gehabt, mit denen du mehr dich beschäftigt hast?
Nee, ich denke so, er war so meine Hauptbezugsperson, aber dadurch, dass ich mit seinem Sohn, mit dem Sammy, auch in Tölz viele Jahre gespielt habe und der dann auch nach Salzburg gewechselt ist, hatte ich da jemanden schon, den ich über Jahre kannte, Auch andere Jungs, die aus Deutschland dann gekommen sind, mit denen man schon irgendwo mal zusammengespielt hat beim BV oder sei es wo, sind dann auch dorthin gewechselt. Deswegen glaube ich, war unsere Mannschaft, so wie wir hingekommen sind, glaube ich, ja, schon ziemlich bekannt miteinander. Deswegen glaube ich, hat das sehr, sehr viel geholfen dann.
Diese Akademie in Liefering, wenn man mal so den Unterschied zu einem Internat nimmt, vielleicht kannst du den Zuhörern das Ganze mal erklären. Ich hatte tatsächlich kurz nach Eröffnung mal die Gelegenheit, mir das ganze Gelände dort anzuschauen. Ihr seid da ja zusammen auch mit Fußballern. Aber das, was ihr dort geboten bekommt als junge Sportler, viel mehr geht ja eigentlich gar nicht.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich kann mal so ein bisschen Tagesablauf beschreiben. Kann man sich vielleicht ein bisschen besser reinversetzen. Bist du mal aufgestanden, dann bist du runtergegangen zum Essen, war immer aufgetischt, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Sachen. Nimmst du dein Essen, nimmst du noch so ein Pausenbrot mit, nimmst einen Shuttle, der dann von der Akademie direkt vor die Schule fährt, gehst dann dort in die Schule, nach der Schule geht ein Shuttle wieder direkt zurück in die Akademie, Mittagessen dort, wieder sehr, sehr viele Menüs, wo man sich fast nicht entscheiden kann. Ja, und dann hast du entweder noch Zeit zum Lernen oder du kannst aufs freie Eis gehen, wenn es sich von der Zeit ausgeht. Dann hast du Training, Off-Eis und Eis. Und nach dem Training hast du dann so ein bisschen, würde ich mal sagen, Zeit für dich, wo du auch mit den Jungs dann irgendwas machen kannst. Ein Fernsehraum gab es hinten, wo man sich dann immer auf die Couch gehauen hat, irgendwas angeschaut hat. Ja, oder einfach doch in die Stadt fahren oder so, irgendwas unternehmen und Abendessen ist dann natürlich auch noch gegeben.
Okay, jetzt stellen sich bei mir sofort zwei Fragen. Also A, die erste vielleicht, hat man damals schon sehr spezifisch euch Menüs zukommen lassen oder war das damals noch nicht so diese mit Ernährung, weißt du, dass sie sagen jetzt, okay, der JJ, der braucht ein bisschen mehr Kohlenhydrate und der Hans da drüben, der muss ein bisschen weniger, weil der hat ein Kilo zu viel, oder ist das da noch sehr entspannt gewesen und ihr hattet freie Auswahl und konntet machen, was ihr wolltet?
Nein, also ich sag das, bei manchen würde ich sagen, wurde schon ein bisschen mehr vielleicht drauf geachtet. Wenn du jetzt, würde ich sagen, eher ein bisschen, ja nicht dicker, aber weiß ich nicht, ein bisschen mehr hattest, oder wenn du ein bisschen weniger, aber ich glaube, im Großen und Ganzen konntest du das gut für dich selber entscheiden. Du hast natürlich immer zum Trainer gehen können und ihn fragen können, was jetzt sinnvoll ist zu essen. Und ja, ich meine, von den Menüs her war das natürlich alles gegeben.
Okay. Und die zweite Frage, die muss ich einfach stellen. Jetzt seid ihr im jungen Alter gewesen. Du sagst, du kanntest schon sehr viele von den Jungs, weil du mit vielen schon vorher zusammengespielt hattest. Da kommt man doch, also zu meiner Zeit, wir sind nur auf Blödsinn gekommen und haben nur Blödsinn, wenn du sagst, nach dem Abendessen. Gab es dann auch mal so ein paar Abende, wo du dann sagst, Jungs, heute rücken wir aus und gucken mal, was da draußen los ist? Oder wart ihr damals schon so sehr diszipliniert? Weil es sind ja schon zwei Generationen und ich glaube, heutzutage ist es definitiv ja auch nicht mehr so. Aber nur die Frage, war bei euch noch ein bisschen auch Action drumherum oder? War da tatsächlich
ich würde tatsächlich sagen, gar nicht so, weil dadurch, dass du so viel Training und so hattest, warst du relativ fertig immer am Abend. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass die Jungs eigentlich sehr professionell waren im jungen Alter schon.
Und wahrscheinlich stand Helmut der Raaf draußen vor der Tür und hat darauf geachtet, dass alle Jungs brav nach Hause kommen. Das ist ein Name, den ich auch noch reinwerfen möchte. Den kennen viele Eishockey-Fans natürlich auch. Helmut der Raaf, der auch letztes Jahr bei den Finals einer von unseren Experten war, bei uns die Finals mitbegleitet hat. Wie viel hattest du mit ihm zu tun und wie sehr steht ihr heute noch in Kontakt?
Ja, heute ab und zu gibt es mal paar Nachrichten hin und her, um zu sehen, wie es sich geht. Ja, damals auch. Der war ein paar Mal bei uns am Eis immer. Und sonst immer mal wieder Gespräche mit ihm, wie du dich siehst, wo du hinkommen willst. Einfach so, glaube ich, dass der dich so ein bisschen beobachtet, von ein bisschen weiter weg, aber dennoch dann schaut, dass deine Entwicklung ja gute Schritte macht.
Was mich interessiert, du hast ja nicht nur in den Nachwuchsligen in Österreich gespielt, sondern das ist das Besondere in Österreich, da gibt es ja dann auch diese Nachwuchsligen in Tschechien. Inwieweit hilft das, weil man einfach nochmal eine andere Art von Eishockey kennenlernt oder ist der Unterschied gar nicht so groß?
Doch, ich würde sagen schon, vor allem in den, wenn du ein bisschen jünger noch bist, war damals, glaube ich, einfach mal gut, sich ein bisschen messen zu können. Ich glaube, Tschechien hat schon sehr, sehr viele gute Spieler rausgebracht auch. Und wenn man dann damals in der Liga gespielt hat, um zu sehen, wie man dort auch gegen die Top-Teams spielt, war eigentlich schon, ja, ziemlich cool immer.
Wenn man in eine Red Bull Akademie geht, auch wenn die in Salzburg ist, dann ist von Beginn an wahrscheinlich das Ziel, irgendwann in der DEL in München zu spielen. So war es bei dir wahrscheinlich auch, oder?
Ja, genau. Also natürlich, das große Ziel von mir war immer, in der NHL zu spielen. Aber ich glaube, wenn man so in kleineren Schritten gedacht hat, war das auf jeden Fall, vor allem für mich, München geboren, in München Eishockey spielen gelernt. Ja, wieder für München zu spielen, war natürlich für mich der riesige Traum.
Aber das ist interessant, weil wir hatten mit dem Corby Holzer, den hatten wir letzte Sendung bei uns, und der hatte gesagt, für ihn kam das alles so super überraschend, dass er dann gedraftet wurde und dann, ach Mensch, runter zur Mama, du guck mal, heute Abend, ich wurde gedraftet. Jetzt waren ja bei dir andere Vorzeichen. Und diese Vorzeichen, hast du die auch schon, also tatsächlich dann schon, ja, im jungen Alter verfolgt und einfach gesagt, das ist mein Ziel, da will ich hin und nichts anderes?
Ja, genau. Also ich hatte das wirklich, ja, schon wo ich klein war, wo ich angefangen habe, Eishockey ein bisschen mehr zu schauen, schon eigentlich im Ziel, im Kopf, und hatte das eigentlich von damals schon immer im Ziel, dass ich viel mehr angefangen habe, auch die NHL zu verfolgen, die Spiele dort zu schauen, die Spieler ein bisschen mehr zu beobachten, was sie machen. Deswegen, ja, glaube ich, habe ich einfach dann die Jahre hin mit dem Ziel darauf hingearbeitet.
Das ist ganz interessant. Also, Köppi hat es gerade gesagt, wir hatten ja viele andere Gäste, die auch alle gesagt haben, ja, ich habe dann irgendwann mit 17, 18 überrissen, ich kann das ein bisschen besser als die anderen. Und natürlich ist es für alle immer der Wunsch, alle jungen Eishockeyspieler wollen in die NHL. Ab welchem Moment war dir denn klar, das ist nicht nur ein Wunsch, es ist nicht nur ein Ziel, sondern es ist wirklich ein realistisches Ziel?
Ja, ich glaube, das war dann im Jahr, wo ich Tschechische Liga gespielt habe in Salzburg, wo wir auch sehr gut gespielt haben, wo dann auch U18 WM war das damals, wo die dann auch war, wo wir aufgestiegen sind, wo man sich einfach ein bisschen mehr verglichen hat. Dadurch, dass wir auch immer auf Turniere gefahren sind, wir sind einmal nach Amerika geflogen, Finnland, Schweden war immer dabei, und du dich da auch ganz gut dann immer messen konntest mit den Top-Spielern von den Teams in deinem Alter. Denke ich mal, war das so mit, ja, das war das, glaube ich, 16 sowas, wo ich dann so gemerkt habe, hey, das könnte wirklich was werden.
Das heißt, bei deinem Schritt nach München, um dann mal den ersten Profivertrag anzusprechen, war für dich auch klar, für andere ist das das große Ziel, in die DEL zu kommen. Für dich war es von Anfang an im Endeffekt nur der Zwischenschritt in die NHL.
Ja, aber der Zwischenschritt, den ich mir immer gewünscht habe, würde ich sagen. Ich glaube, das war wirklich so das ja, die perfekte Story, würde ich sagen. Weil ich einfach unbedingt mal für München spielen wollte. Weil ich es ja schon angesprochen habe, Eishockey dort gelernt. Das war einfach ja, so viele Erinnerungen, was ich verbinde mit dem Verein. Und dann, ja, damals noch in der Kurve gestanden. Auf einmal freuen dich die Fans an. Das ist schon, ja, war schon ein brutales Gefühl, und das habe ich auf jeden Fall genossen.
So, jetzt eigentlich wollte ich dieses Thema erst später anreißen, aber da wir jetzt gerade so in dem Thema sind, ich muss dich einfach fragen, wie sehr freust du dich, mit Buffalo nach München dahin zurückzukommen und diesen SAP-Garten aufzumachen?
Sehr, sehr. Also das,
Also.
glaube ich, wird ein richtig, richtig cooles Event. Wir haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, in der Vorbereitung beim DEB auch in München gespielt, was auch super cool war. Aber ich glaube, jetzt nochmal mit dem neuen Stadion gegen München, gegen die Jungs, mit denen ich früher zusammen gespielt habe, das wird auf jeden Fall richtig cool.
Als klar war, dass ihr in München mit Buffalo spielt, ich könnte mir gut vorstellen, dass dein Handy nicht stillstand und du von deinen ganzen Jungs, deinen Buddies Nachrichten bekommen hast, ob sie dir oder ob du irgendwie Tickets organisieren kannst, weil sie dabei sein wollen, wenn du in München den SAP Garden eröffnest.
Ja, genau so war es auch. Also meinen besten Freunden, Familie und so, ich habe es ja ein bisschen früher schon erfahren, habe ich es gleich gesagt. Da kam die Rückfrage direkt nach Tickets. Nee, aber sonst, ja, ich habe schon viele, viele Anfragen bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel ich tatsächlich zur Verfügung gestellt bekomme, und wie ich dann rausgehen kann, ja.
Also ich wollte gerade sagen, also kann auch gut sein, SAP Garden ist schon ausverkauft, weil Peterka and Friends sitzen überall verteilt. Also wird auf jeden Fall ein Riesenevent für alle.
Wirklich.
Ihr reist wahrscheinlich auch ein paar Tage vorher an, oder? Freust dich dann auch schon ein bisschen nochmal die alte Heimat ein bisschen besichtigen und deinen Jungs aus Buffalo, ja, deinen Mitspielern mal ein paar kleine Insider zu zeigen und nochmal hier ein bisschen, ja, bayerische Luft zu schnuppern, bevor es dann losgeht?
Ja, absolut. Ich glaube, das Spiel ist ja an einem Freitag. Ich glaube, wir kommen schon am Montag an. Ja, ich glaube, am Plan steht auf jeden Fall das Oktoberfest, dass er dann auch zur gleichen Zeit ist.
Darauf
und den Jungs einfach
wollte
mal
ich
das
hinaus.
zeigen. Absolut. Naja, die kennen das ja immer nur so. Ich glaube, von Filmen und so kennen die meisten das aus Amerika. Und ich glaube, das wird wirklich ein Highlight, wenn die München besuchen. Perfekter Zeitpunkt, denke ich.
Auf dem Oktoberfest macht JJ Peterka dann für die restlichen Jungs der Buffalo Sabres den Oktoberfest-Guide und zeigt ihnen, wo es lang geht. Dann lass uns nochmal kurz zurückkommen zu München, bevor es dann für dich in die NHL ging, diese Saison. Du hast dich da super schnell bei Don Jackson in Stammkader gespielt. Wie wichtig war für dich diese Saison, um dich für die NHL zu präsentieren? Und wusstest du, dass unter der Saison die NHL-Scouts im Stadion saßen?
Ja, ich hab das immer mitbekommen. Ich hatte dann auch häufiger mal Gespräche nach dem Spiel mit ein paar. Zum Thema Stammkader, denke ich, war ja einfach sehr, sehr wichtig für mich, dass ich hier irgendwie dort einen Platz erkämpfen konnte. Vor allem als junger Spieler bist du ja, glaube ich, nur Offensive, Offensive, Offensive. Und dann dort ein bisschen zu lernen, auch die Defensive mehr wahrzunehmen, besser in der D-Zone zu stehen und alles. Glaube ich, war so das Ausschlaggebende, wo ich auch einen Riesenschritt gemacht habe.
Ja, dann ging es ja dann eben Richtung Draft und Scouts haben dich beobachtet. Da haben wir auch schon mit den vergangenen Jungs gesprochen gehabt. Gab es dann bei dir sowas wie ein Lieblingsteam, wo du gesagt hast, oh, jetzt habe ich mit mehreren gesprochen, aber da würde ich am liebsten hin? Oder war es dann tatsächlich immer schon so, dass du sagst, Mensch, Buffalo ist genau das, was mir gut tut, wo ich wusste, da bin ich gut aufgehoben. Das war von vornherein für mich perfekt.
Ja, also kurz davor würde ich sagen, gab es schon ein paar Teams, wo ich sehr gute Gespräche hatte. Buffalo war eins davon, wo auch ja öfter die Anfrage kam, wo man öfter auch mit den Teams gesprochen hat und die mir auch ein super Gefühl gegeben haben. Deswegen war ich ja eigentlich schon relativ happy, dass es Buffalo wurde, vor allem, weil wir ja wirklich damals noch sehr, sehr im Umbruch waren. Viele Spieler rausgegangen, viele junge, neue Spieler rein. Deswegen glaube ich, war das ein ja, sehr, sehr guter Zeitpunkt.
Hattest du denn als Kind, als Jugendlicher, unabhängig jetzt von den Gesprächen, ein Lieblingsteam in der NHL?
Ich hatte ganz früher Calgary und danach Chicago.
Okay, Buffalo nicht ganz geworden, aber nimm uns mal mit. Du hast gesagt, du hast schon als Jugendlicher hast du gewusst, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Wie war für dich dieser Moment, dass du wusstest, okay, jetzt geht's Richtung Draft und wie hast du diese ganze Draft-Action wahrgenommen und mitgenommen?
Ja, natürlich erstmal ja, super aufgeregt war ich, weil es dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wenn es jetzt in ein paar Tagen ist, als wenn es Jahre her ist. Nee, aber ja, einfach super gefreut. Ich glaube, jeder träumt einmal davon, gedraftet zu werden. Leider war es bei mir über Zoom. Damals, wegen Corona, wurde es ja abgesagt vor Ort. Aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, einfach ein Moment, den ich und meine Familie ja nie vergessen werden.
Wenn wir überlegen, du bist gedraftet worden und dann geht es aber trotzdem noch mal eine Saison nach Europa. Erst in Salzburg, dann in München. War das eine Entscheidung, die du zusammen mit den Buffalo Sabres getroffen hast oder war das ein Wunsch der Buffalo Sabres, dass du noch ein Jahr in Europa spielst?
Ja, wir haben uns da ein bisschen zusammengesetzt und sind das alles so ein bisschen durchgegangen, was am meisten Sinn macht. Und ich glaube, ja, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, einfach noch ein Jahr in München wird mir ganz gut tun. Gewohntes Umfeld da noch, einfach noch mehr Erfahrung sammeln im Profi-Eishockey und ja, einfach, glaube ich, als Spieler ja, komplett nochmal zu wachsen.
Und dann ging es nach Nordamerika. Wie hast du diese erste Saison wahrgenommen? Auch darüber sprechen wir immer mit, bisher waren es ehemalige NHL-Spieler, so diese die erste Phase, wo es nicht ganz leicht ist, immer diesen Spagat hinzubekommen zwischen ich möchte in die NHL, ich bekomme aber viele AHL-Einsätze. Wie war das für dich?
Ja, also einfach ganz am Anfang natürlich Neuland, neues Land, neue Sprache, muss alles dort selber organisieren. sehr, sehr schwierig am Anfang, würde ich sagen. Wobei mit dem Eishockey, denke ich, war das umstellungsmäßig gar nicht so ein Problem, wie ich erwartet hatte. Ich glaube, für mich war es wirklich so, ja, der Lebensstil dort. Ich habe da mit 2 auch noch zusammen gewohnt, was mir sehr geholfen hat. Die schon beide ein bisschen älter waren, dort schon ja, sehr, sehr viele Jahre gespielt haben. Deswegen glaube ich, hat so mir die, ja, mir die Einführung ein bisschen geholfen. Aber ich glaube dann so, wenn es so um Januar rumging, ja, habe ich mich schon richtig wohl gefühlt. Habe ein gutes Umfeld dort und ja, ich glaube, dann hat man auch einen ganz schönen Playoff-Run mit dem Team das Jahr. Ja, und dann ging es halt nach oben. Das war dann schon ja, ziemlich cool.
Hast du denn noch, also ich habe nur in der DL, aber ich hab mein erstes DL-Spiel noch unfassbar vor Augen. Also ich weiß, es war tatsächlich auch in München. Und weiß noch jede oder wahrscheinlich jedes einzelne Detail. Das ist dann bei deinem ersten NHL-Spiel, hast du das auch noch genauso vor Augen oder ist es mittlerweile schon ein bisschen verwischt alles?
Nee, das habe ich noch. Das war in Buffalo damals gegen New Jersey. Das war ziemlich coole Erfahrung, vor allem zu Hause, das erste Spiel zu machen. Das war schon geil.
Dann hast du dich im zweiten Jahr in Nordamerika in den Stammkader gespielt. Und nicht nur in den Stammkader, sondern du hast direkt mit zu den besten Rookies der Liga gezählt. Hast du das so auch erwartet, dass du dich da so schnell reinspielst? Wenn wir jetzt mal schauen auf andere, auch deutsche Spieler oder europäische Spieler, die brauchen ja doch dann irgendwie so 2, 3 Jahre, bis sie mal wirklich drin sind. Und dafür ging es ja bei dir doch relativ schnell, dass du im zweiten Jahr Nordamerika schon eigentlich komplett gesetzt warst bei den Sabres.
Ja, ich glaube, erwartet würde ich sagen, nein. Ich glaube einfach, ja, viel, viel Vertrauen vom Trainer bekommen, glaube ich. Ist da so das Stichwort. Viel, viel Video auch gemacht, viel gesprochen. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann angefangen habe, so mehr auf die Kleinigkeiten zu achten und so, einfach ja immer mehr Vertrauen bekommen, immer mehr Eiszeit auch bekommen. Was natürlich dann auch das Selbstvertrauen nach oben macht. Und ja, du dann anfängst, Plays zu machen und alles. Deswegen denke ich einfach, dass Trainer da sehr, sehr viel Einfluss auch hatte, dadurch, dass er mich so unterstützt hat und so gepusht hat.
Du hast gerade vorher gesagt, dass die Umstellung gar nicht so groß für dich war, wie sie ja doch für andere Europäer dann ist, wegen der kleineren Eisfläche definitiv, der dementsprechend weniger Zeit, mehr Körperkontakt und so. Woran machst du es fest, dass es dir leichter fiel? Weil es einfach God given oder hast du da speziell noch irgendwelche Sachen ja, trainiert oder darauf vorbereitet, sage ich jetzt mal?
Ich würde sagen, vom Spielertyp bin ich eher so ein Spieler, der es mag, zum Tor zu ziehen, schnell abzuschließen. Und ich glaube, ja, deswegen hat es mir sehr geholfen, weil du halt auch wirklich jedes Mal in einer Position bist, wo du schießen kannst, wo du mit 1, 2 Schritten vorm Tor bist. Und ja, vielleicht muss ich mich am Anfang ein bisschen an die Härte gewöhnen. Das ist schon ein Punkt, aber so was die kleinere Eisfläche anbelangt, hatte ich eigentlich nicht wirklich Schwierigkeiten.
JJ, wir haben uns ja letztes Jahr, also vor der oder nach der letzten Saison, haben wir uns in Rosenheim mal im Eisstadion getroffen. Da bin ich danach von vielen auf dich angesprochen worden, die dann gesagt haben, ja, JJ ist so ein super Spieler, aber blöderweise spielt er in Buffalo. Da wird er keinen Pott gewinnen. Und ich habe dann immer gesagt, man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Die hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht den Kader, dass man sicher in den Playoffs ist. Aber wenn man mal auf eure Leistungsträger schaut, auch auf dich und vor allem auf die Jahrgänge. Du bist Jahrgang 2002, Owen Power, Number One Pick, der ist auch Jahrgang 2002. Wir haben einen Peyton Krebs, der ist Jahrgang 2001. Auch ein Tage Thompson ist noch nicht wirklich alt. Also ihr habt ja wirklich einen Kader. Und das war dann immer meine Antwort, jetzt noch nicht, aber gebt den mal noch 3, 4 Jahre, dann ist für mich Buffalo ein Team, das absoluter Playoff-Kandidat ist. Siehst du das ähnlich?
Absolut. Ich glaube, das war auch eigentlich schon unser Ziel für letzte Saison, was wir leider nicht geschafft haben. Aber ich glaube, das sind jetzt wirklich unsere Ansprüche. Wird auch unser Anspruch sein für nächstes Jahr. Ja, weil wir zwar ein junges Team sind, aber ich glaube, wir haben so viel Talent in unseren Reihen, so viele junge, gute Spieler. Und ich glaube einfach, ja, ab jetzt geht es darum, dass wir halt den nächsten Schritt machen, alle zusammen als Team und dann ja konstant in den Playoffs sind.
Und das ist dann definitiv, ja, wie du es gerade sagst, ist das von vornherein schon so, als du auch da hingegangen bist, wo du ja wusstest, okay, die sind im Rebuild, war das für dich denn auch so dieser Ansporn, geil, ich bin ja ein Teil davon und bin, ja, was du definitiv bist, ein Anführer einer der wichtigsten Positionen oder Spieler, die dazu beitragen, dass die Organisation in den kommenden Jahren ein Dauergast in den Playoffs ist und vielleicht sogar Aspirant für den Stanley Cup?
Ja, absolut. Ich glaube, das war auch das, was die mir damals zu verstehen gegeben haben, schon vorm Draft, dass ja, ich ein großer Teil sein könnte, wenn es so wird. Und ja, deswegen habe ich mich auch super gefreut, dass das auch in Buffalo geworden ist. Einfach, weil man, glaube ich, jetzt sehen kann, was wir jetzt über die Jahre gebaut haben da, mit immer mehr jungen Spielern, die reinkommen. Ich glaube, das Team formt sich jetzt allmählich zusammen. Wir sind jetzt schon ein paar Jährchen zusammen, die alle schon da sind. Deswegen, ja, glaube ich, dass wir haben jetzt, ja, wenn wir jetzt, glaube ich, alle zusammen an einem Strang ziehen, den nächsten Schritt gehen können, dass wir dann wirklich, ja, in den Playoffs gut vertreten sein werden.
Das heißt, so wie du es jetzt sagst, sagst du, die Mannschaft ist im Endeffekt jetzt so komplett, jetzt entwickeln wir uns zusammen so weiter, oder siehst du noch die ein oder andere Position, wo du sagst, wenn man an der Stelle jetzt noch ein Schräubchen dreht, der GM vielleicht noch den ein oder anderen Trade macht, dann haben wir die Mannschaft, oder sagst du, so wie wir sind, haben wir das Zeug dazu, wenn wir uns entwickeln?
Absolut, denke ich, so wie wir sind. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein super Team. Torwart, Defensive, Offensive, ich glaube, wir haben allen Positionen super gute Spieler. Ja, deswegen glaube ich, müssen wir jetzt einmal schauen, dass wir, ja, ich glaube einfach ein bisschen lernen zu gewinnen. Das war, glaube ich, das Problem im letzten Jahr ein bisschen. Wir hatten, glaube unser längste Winstreak war, glaube ich, 3 Spiele. Wir haben immer wieder eins gewonnen, eins verloren, eins gewonnen, eins verloren. Ich glaube, wenn wir einfach konstanter werden, das ist, glaube ich, noch unser Problem, was man natürlich auch sagen kann, weil wir noch jung sind, aber ich glaube, mittlerweile ist das dann auch keine Ausrede mehr, wenn das Team schon so lange jetzt zusammensteht. Deswegen geht es, glaube ich, einfach darum, nächstes Jahr um einiges mehr konstanter zu sein und ja, knappe Spiele dann auch zu gewinnen, weil das war, glaube ich, das, was uns dieses Jahr ein bisschen gefehlt hat.
Ja, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Macht auf jeden Fall jetzt schon Riesenspaß, dir insbesondere zuzuschauen, aber auch den einen oder anderen, und wenn ihr euch da zusammen entwickelt. Ich bin vorhin nochmal die Liste eurer Spieler durchgegangen und habe, also ich glaube, der älteste war ein 92er Jahrgang mit dem Jeff Skinner, glaube ich. Und von daher, das war wirklich, puh, also wenn ihr zusammen bleibt, so wie ihr seid und euch da zusammen hochzieht, das wird viel Spaß machen, wird uns sehr viel Spaß machen beim Zuschauen und beim Kommentieren, glaube ich. Wollen wir dann mal in die Finalserie hupsen?
Ich wollte vielleicht noch eine Frage stellen, wenn wir über die kommende Saison oder die kommende Zeit sprechen. JJ, wie ist es bei dir? Ich weiß, dass zum Beispiel ein Philipp Grubauer, der geht ganz gerne in Rosenheim Ende Juli, Anfang August noch mit aufs Eis. Wie sieht es bei dir aus? Kann es auch sein, dass du in Salzburg und München irgendwie im Juli, August mit aufs Eis gehst, dann nach Buffalo fliegst, dich mit der Mannschaft vorbereitest und dann mit Buffalo wieder zurück nach München fliegst, um dann am 27. September den SAP Garden zu eröffnen? Oder wie läuft deine Vorbereitung jetzt?
Ja, das ist schon, glaube ich, ganz akkurat. Nee, ich weiß noch gar nicht genau, wo ich aufs Eis gehen werde dieses Jahr. Aber ich muss auf jeden Fall nach Buffalo, weil wir haben noch 2 Vorbereitungsspiele dann in den USA, bevor es wieder zurück nach München geht. Bin ich halt dann, ja, für 2 Wochen vielleicht drüben und dann geht's wieder über den Teich hierher. Aber so genau habe ich das jetzt noch nicht geplant. Ich habe einen Off-Ice-Coach hier, mit dem ich wieder den ganzen Sommer zusammenarbeiten werde. Aber eismäßig habe ich bis jetzt noch nichts geplant. Da werde ich dann schauen, wo ich aufs Eis gehe.
Alles klar. Wie gesagt, wir drücken auf jeden Fall, ich kann mich da nur anschließen, für die kommende Saison, aber auch für die weiteren Jahre die Daumen. Und wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass das bei den Buffalo Sabres in die absolut richtige Richtung geht und du erfolgreiche Jahre vor dir hast. Und Köppi, jetzt sind wir bei den Finals. Sorry, ich wollte nicht dazwischen grätschen.
Nein, ist doch genau richtig so. Wenn du noch eine Frage auf dem Herzen hast, dazu sind wir ja hier. Nee, jetzt, ja, ich würde einfach nur mal fragen, jetzt ist der Leon mit dem Leon Dreiseitel, ein Deutscher von uns da schon vertreten, wo du hoffentlich auch irgendwann mal vertreten bist. Wie ist denn allgemein erstmal so deine Einschätzung zu dieser Finalserie?
Ja, 2 sehr, sehr starke Teams, würde ich sagen. Nee, ich glaube, haben auch in der regulären Saison gespielt, gesehen, dass ja zwei Teams, wo wir uns persönlich auch sehr schwer getan haben, gegen die zu spielen. Und jetzt, wenn man so ein bisschen die Playoffs verfolgt haben, ja, absolut, absolut verdient, beide Mannschaften im Finale.
Ein ganz, ganz wichtiger Faktor immer bei jedem Eishockeyspiel, aber vor allem bei den Playoffs, ist der Torhüter. Und jetzt kannst du das aus Stürmersicht ja relativ gut beurteilen. Man sagt jetzt einfach so, okay, die Statistik, Sergei Bobrovsky ist vielleicht der bessere Torhüter als Stuart Skinner. Aber wie fühlt es sich für dich an, wenn du auf diese beiden Torhüter zufährst? Wie würdest du die beiden Jungs bewerten?
Ja, ich würd auch sagen, das hat auf jeden Fall Florida einen Vorteil, glaube ich. Einfach, würde ich sagen, mehr Erfahrung und so viele Jahre schon in der Liga mit so vielen guten Jahren. Ich glaube, Tor geschossen gegen Bobrovsky habe ich auch noch nicht. Deswegen würde ich absolut sagen, dass da der Vorteil bei Florida ist.
Wenn wir weitergehen in die Verteidigung, das war ja immer das ganz, ganz große Problem von den Edmonton Oilers. Wenn man sich da jetzt die letzte Saison anschaut, auch in den Playoffs, da war es ja wirklich teilweise so, dass man eher sagen kann, ja, durch Special-Formationen, durch Powerplay haben die Oilers gut getroffen, aber vor allem jetzt Spiel 6, ich durfte das Spiel selber kommentieren, da haben die Edmonton Oilers das Spiel in der Defensive gewonnen. Ist das am Ende vielleicht der Schlüssel für Leon Dreisaitl, dass sie durch diese Verstärkung auch in der Defensive, vor allem Matthias Ekholm, jetzt diesen einen Schlüsselspieler noch bekommen haben, damit es endlich reichen könnte für Lord Stanley?
Ja, definitiv. Ich habe die Spiele auch verfolgt und hat man wirklich gesehen, vor allem glaube ich, dass auch die Stürmer viel, viel hinten mitgeholfen haben. Ich glaube, das war wirklich auch das Entscheidende. Vor allem das angesprochen im Game 6. Ich glaube, Edmonton hatte 10 Schüsse oder so insgesamt aufs Tor. Das war schon ein bisschen heftig, aber ich glaube, wenn die ja einfach konsequenter in der Defensive stehen, hinten nichts zulassen, dann gewinnst du auch solche wichtigen Spiele und das wird auf jeden Fall jetzt entscheidend werden.
Für mich, ich bin jetzt auch mehrfach gefragt worden, was glaubst du, wer setzt sich durch? Ich habe es genauso gesagt wie du. Ich glaube, es ist extrem schwierig zu sagen, wer sich durchsetzt. Aber jetzt mal rein von der Performance her, ich würde sagen, Edmonton Oilers, das ist vielleicht das Team, was technisch etwas besser aufgestellt ist. Für mich gefühlt aber Florida, die Mannschaft, die von der Playoff-Mentalität, von der Härte, die sie ins Spiel bringen, vielleicht der etwas härtere Brocken. Und so haben beide Mannschaften einfach ganz unterschiedliche Qualitäten. Wie siehst du es?
Absolut, ja. Ich glaube, Florida ist so ein Team, wo du wirklich, wenn du gegen die spielst, du willst nicht gegen die spielen, weil du weißt, da wird jeder Check zu Ende gefahren. Da wird auch nach dem Pfiff immer irgendwas Unnötiges angefangen. Auf der anderen Seite hast du ja schon angesprochen, so viel Skill in einem Lineup bei Edmonton, das ist schon krass und vor allem sieht man dann wirklich im Powerplay auch, wie gut die Spiele dann sind, wenn du ihnen noch so ein bisschen mehr Zeit gibst. Wie wir Tore da auch fallen können. Deswegen denke ich, wird es eine sehr, sehr spannende Serie und sehr, sehr geil anzuschauen, weil ich glaube, dass vor allem offensiv sehr, sehr viel passieren wird bei beiden Teams.
Was glaubst du, wie oft wird Paul Maurice seinen Cats sagen, bleibt von der Strafbank weg?
ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist für die, dass die Härte und dann vielleicht ein bisschen übertreiben, aber ich glaube, das wird schon einer der Keypoints sein, für die Jungs, dass sie nicht zu viele Powerplays aufgeben.
Ja, ich glaube auch, dass das, also wie ihr gerade beide schon sagtet, also ich glaube, das wird eine unfassbar spannende Serie und ich wage mich auch überhaupt keine Prognosen abzugeben. Wird auch oft gefragt, was denkst du? Ich wage es mich einfach nicht, weil da zwei Spielstile aufeinandertreffen, die sich beide super durchsetzen könnten. Jetzt gerade, wie ihr ansprecht, durch die Härte, die Florida ja doch mitbringt, ist ja auch immer das Risiko, on the edge zu sein, noch im regulären oder bist du drüber und sitzt dann doch auf der Strafbank, was gegen Edmonton bekanntlicherweise ja nicht das Beste ist. Jetzt ist es ja so, jeder sagt, die einen bringen die Qualitäten mit, die anderen bringen die Qualitäten mit. Was denkst du, JJ, bringt diese, jetzt haben wir ja dieses NHL-Finale, ist glaube ich die größte Distanz ever, also ist unfassbar viel Reisezeit dabei. Bringt das einen Faktor rein oder ist, sagst du, nee, das darf kein Faktor sein, die haben beide ein Flugzeug, die fliegen beide hin und her weil ich finde, so eine lange Distanz, das kann schon den ein oder anderen Spieler ein bisschen beeinflussen, glaube ich.
Ja, ich meine, ich glaube, die Voraussetzungen sind ja dann für beide Teams auch gleich, weil sie ja beide ja hin und her fliegen müssen. Ja, ich glaube, die Jungs sind, glaube ich, professionell genug, dass sie wissen, vor allem wenn die jetzt schon viele Jahre in der Liga gespielt haben, wo du ja dann doch viele Roadtrips auch hast, viele verschiedene Zeitzonen hast. Ja, ich glaube, die wissen alle schon, wie sie sich bestmöglich aufs Spiel vorbereiten. Natürlich ist es nicht optimal. Immer so viel, vor allem meiner zwei Spielen dann, beziehungsweise einem Spiel danach, so viel rumzureisen mit so, ja, schnellen Spielen hintereinander. Aber die werden es schon hinbekommen. Die wissen, glaube ich, alle genau, wie ihr Körper funktioniert. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen.
JJ, in Edmonton ist Eishockey seit Jahrzehnten eine Religion. Klar, vor allem die 80er Jahre mit Wayne Gretzky haben das Ganze geprägt. Aber wenn wir mal 30 Jahre zurückgehen, dann hätte in der NHL kein Mensch über den Sunshine State Florida gesprochen. Und wenn man sich jetzt so auf die Finals vorbereitet, dann fällt schon auf, 2020/21 Tampa Bay Lightning den Stanley Cup gewonnen. Im Jahr 2022 haben die Florida Panthers die President's Trophy gewonnen als bestes Team der Regular Season. Letztes Jahr im Finale gestanden, jetzt wieder im Finale gestanden. Was macht den Sunshine State, der ja eigentlich jetzt im ersten Moment nicht an Eishockey erinnert, was macht die momentan so stark?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, die Jungs haben einfach Spaß dort. Haben jetzt auch vielleicht Glück, dass genau in den Jahren jetzt auch wirklich sehr, sehr gute Teams, sehr gute Teams gebaut haben, auch die wirklich jetzt in ihrer Prime sind, jetzt voll durchstarten. Deswegen glaube ich, gibt es da nicht wirklich ja, eine Antwort zu, warum und weil die daher kommen, aber. Ich glaube einfach über Jahre ein gutes Team gebaut. Und jetzt ist wirklich so time to shine dann für die.
Also zum einen lebt sich's dort ja wahrscheinlich auch. Also wenn man einen Spieler nach Florida locken möchte, ist jetzt wahrscheinlich für niemanden, der sagt, oh nee, Sonne, Strand, wenig Regen, das will ich nicht haben. Aber könnte ein zweiter Aspekt, deshalb habe ich gefragt, sein, dass man ja in Florida, im Bundesstaat Florida, weniger Steuern zahlt und es damit für die Teams auch leichter ist, mit der Budgetdeckelung, die man hat, mehr Spieler mit guter Qualität dorthin zu locken, weil man ihnen nicht diese Maximalgehälter bezahlen muss, weil sie wissen, mit sehr wenig Steuern komme ich trotzdem mit viel Netto raus.
Ja, ich denke definitiv. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Vor allem, weil du es ja angesprochen hast. Du zahlst dem Spieler da, würde ich sagen, weniger brutto insgesamt. Und am Ende hat er das gleiche Nettogehalt wie vielleicht einer, der im Bundesstaat Kalifornien oder so spielt. Deswegen kann das schon ein Punkt sein. Aber ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, um wie viel Kohle es da letztendlich geht. Ja, ich glaube, wie gesagt, die haben jetzt für die nächsten Jahre einfach ein super Team, weil das vom Alter her und ja einfach die jetzt alle, würde ich sagen, in ihrer Prime sind, alle bei ihrem Peak sind. Deswegen denke ich, dass sie es jetzt ja einfach ausnutzen und deswegen auch so gut jetzt spielen.
Gehen wir nochmal kurz nach Edmonton und zum Leon. Mich würde nur kurz interessieren, jetzt seid ihr zwei ja Ausnahmespieler. Habt ihr Kontakt? Quatscht ihr mal hin und wieder auch unter der Saison? Oder ist denn auch jetzt, keine Ahnung, vor den Finals wünscht ihr noch Glück oder ein kurzer Talk oder eine WhatsApp oder so? Oder lasst euch da erstmal in Ruhe?
Ja, unter der Saison wird ein bisschen sich immer ausgetauscht, vor allem, wenn man gegen die Jungs dann spielt. Vielleicht am Tag davor was machen oder nach dem Spiel, wenn beide nicht reisen. Jetzt bei den Playoffs, glaube ich, lieber in Ruhe lassen. Der macht sein Ding schon, sage ich, so wie er wieder spielt dieses Jahr. Ja, deswegen einfach viel Glück wünschen und ja, zuschauen und genießen, würde ich sagen.
Du hast gesagt, es ist für dich unglaublich schwierig zu sagen, wer sich am Ende durchsetzen wird. Trotzdem die Frage, mit der deutschen Brille drückst du am Ende Edmonton die Daumen, weil du hoffst, dass Leon das Ding holt, oder bist du da relativ neutral als Buffalo Sabres-Spieler?
Nee, ich drücke schon Leon die Daumen. Also ich glaube, die haben jetzt viele Jahre auch immer wieder früh ausgeschieden. Die haben ein super Team, was ja super viel Spaß macht, anzuschauen. Ich glaube, wenn ich so in meiner Saison mal kein Spiel habe und Edmonton läuft, schaue ich mir die auch immer an, weil es einfach richtig cool ist, kannst richtig viel lernen auch noch von den Jungs. Deswegen wird auf jeden Fall Edmonton die Daumen gedrückt, ja.
Du hast in dieser Saison alle 82 Regular-Season-Spiele gemacht, kommst auf einen Punktschnitt von über, es müsste so 0,6 sein, also richtig stark unterwegs gewesen. Und dann haben wir die Statistik, die Leon Dreisaitl fast jede Saison schafft. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive, du wirst ihn auch beobachten, sagen, was macht die Qualität von Leon Dreisaitl aus, dass er seit mittlerweile ja doch 8 Jahren jedes Jahr auf diese Punktzahl kommt? Was macht Leon Dreisaitl so stark?
Ja, ich glaube, erstmal sein Skillset, glaube ich, unglaublich guter Spieler, super Hände. Ist schnell, kann super schießen. Ich glaube, er weiß einfach ganz genau, wie er das einsetzen soll, in welcher Situation. Es ist unglaublich schwer, den Puck zu bekommen, wenn er ihn abschirmt, wenn er einfach seinen riesigen Körper einfach einstellt. Und dann einfach, ja, wie er die Situationen erkennt, denke ich. Er weiß genau, in welcher Situation er was zu tun hat, dass er am Schluss ja irgendwie sich freistellt oder den Mitspieler dann ja gut füttern kann mit dem Puck.
Ich bin mir sehr sicher, JJ, dass wir dich in den kommenden Jahren in genau dieser Sphäre sehen und genau mit diesen Zahlen, ja, dass du die bestätigen wirst oder erreichen wirst. Aber ich habe dir jetzt lange zugeschaut und es macht immer wahnsinnig viel Spaß, dir zuzuschauen, weil ja, macht einfach Freude, wie du gesagt hast, wenn man anderen Jungs zuschaut, die skilled sind, dann ist das einfach geil und das kann ich nur sagen. Freue ich mich, dich nächste Saison wieder zu sehen, aber am ehesten freue ich mich, dich in München dann mal wieder live auf dem Eis zu sehen.
Ja, das können wir tatsächlich dazu
danke,
sagen.
Danke, danke.
Wir werden ja die Partie auch übertragen, Köppi und ich. Wir freuen uns da ganz besonders, dich dann auch hier wieder auf dem Eis zu haben. Ich kann mich da nur anschließen. Ich freue mich jetzt auf die Finals, aber ich freue mich dann auch hoffentlich in der Saison 24, 25, wenn wir ein Playoff-Spezial bei Sky haben, dass wir dann eben nicht nur über Leon Dreisaitl in den Playoffs sprechen, sondern mal mindestens auch über JJ Peterka.
Ja, das wär optimal. Also das ist wirklich auch das Ziel, mit dem wir nächste Saison reingehen. Werden wir schauen, aber ich glaube, wie gesagt, die Qualitäten haben wir. Jetzt geht's nur darum, alles umzusetzen. Und deswegen bin ich ja sehr, sehr zuversichtlich für nächste Saison.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Köppi, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Ansonsten, wenn ich mir das Hawaii-Hemd von JJ anschaue, dann bin ich der Meinung, das gehört nicht vor die Kamera, nicht in einen Podcast. Also natürlich freuen wir uns drüber, aber er sollte Griechenland weiter genießen.
Ich wollte sagen, ich war auch schon 2-3 Mal auf Mykonos und von daher, glaube ich, haben wir jetzt genug Zeit in Anspruch genommen. JJ, genieß deinen weiteren Urlaub. Lass es dir gut gehen und sag im Scorpius Hallo von mir, weil die ist immer ziemlich interessant gewesen dort. Also lass dir gut
werde
gehen.
Ich machen.
Genieß es und eine schöne Zeit dir, gell?
Alles klar. Ja, danke euch.
JJ, vielen Dank. Schönen Urlaub noch und alles Gute für die kommende Saison.
Ja, danke. Ciao.
Ciao. Und natürlich ciao, ciao. Nicht nur danke an JJ, sondern auch an dich, Köppi. Jedes Mal ein Vergnügen mit dir. Was für ein interessanter Gast wieder. Und danke natürlich auch an die Zuhörer draußen. Die nächste Ausgabe Ringside gibt es dann wie immer in 14 Tagen. Bis dahin, eine gute Zeit und natürlich Sky einschalten in der Nacht. Von Samstag auf Sonntag ist es dann soweit. Spiel 1 in den NHL Finals.
Macht's gut. Olli, vielen Dank dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.